Ein Meisterkurs der Mezzosopranistin Christa Ludwig. Das silberne Haar hat sie in dynamische Wellen gelegt, trägt schwarze, schlichte Kleidung. Einen Farbtupfer hat sie sich erlaubt. Auf ihren Schultern liegt ein mit Blumen verziertes Tuch. Sichtlich um Kontenance bemüht, beobachtet sie den Auftritt ihrer Meisterschülerin, die mit gleich zwei ins Auge springenden Accessoires aufwartet. Christa Ludwig, die sich jetzt wie der Drache Fafner aufbäumt, sprüht Funken.
Hallo. Mit roten Stiefelchen, sehen Sie, das hätte man zu meiner Zeit nicht getragen. So ein Tütü-Kleid und rote Stiefelchen. Aber es ist süß, ja. Man muss aufpassen, also wenn Sie Liederabend singen, man muss aufpassen, dass das Kleid nicht alle, das ganze Interesse des Publikums anzieht, nämlich ihre roten Stiefelchen und das Tütü-Kleid. Guckt man eigentlich mehr aufs Kleid und auf die Stiefelchen. Da müssen Sie
auch wegnehmen.
Ja.
Die junge Dame streift den Tütü unter Rock gelassen ab. Die Gouvernantenhärte, mit der sich Christa Ludwig aufgebaut hat, ist im Nu weggefegt. Eines zeigt diese Szene vor allem: Manche Dinge tut man nicht in der Klassikwelt.
Es gibt natürlich Codes, die eher dann so einen Habitus umschreiben, wie man sich in dieser Welt verhält, also welche Hierarchien es gibt, wie man sich auch dann in Konzertritualen verhält, wie man sich bei Auftritten verhält, wie man sich gegenüber Lehrern und Lehrerinnen verhält.
Meint Hartmut Welscher. Er ist Herausgeber von FUN, einem unabhängigen Online-Magazin für klassische Musik, und er hat recherchiert, welche Barrieren Neulingen den Weg in die Klassikbranche erschweren. Zuallererst liegt das an unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen.
Es ist ja im Grunde ein alter Hut, dass in Deutschland es um die Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen und Durchlässigkeit des Bildungssystems nicht so wahnsinnig gut bestellt ist. Und das findet natürlich seine Verlängerung auch in der musikalischen Bildung.
Laut einer aktuellen Studie des Musikinformationszentrums war die Ausbildung der Hälfte aller Berufsmusikerinnen und Musiker nur mit der finanziellen Unterstützung der Eltern möglich. Musikunterricht muss man sich leisten können. Für Kinder und Jugendliche aus akademischen oder bildungsbürgerlichen Familien ist die musikalische Grundausbildung eine Selbstverständlichkeit, und das schon seit dem 19. Jahrhundert.
Ich glaube, das ist halt so ein letztendlich wahrscheinlich bürgerlich geprägtes Bild von Bildung und Erziehung und von was ein Kind erlernen soll. Damit kommen, glaube ich, noch viele andere auch Bilder ins Spiel. Also Instrument erlernen hat natürlich auch immer ein bisschen was von Disziplin und von vielleicht eine gewisse Art von Bravsein, dass man sich eben einer Sache widmet, dass man diszipliniert ist, dass man dabei bleibt.
Kindern und Jugendlichen aus bildungsbürgerlichen Haushalten sind die Kanonwerke früh vertraut. Konzertbesuche gehören zum Freizeitprogramm. Rituale im Opern- oder Konzerthaus werden erlernt und verinnerlicht. Hartmut Welscher und sein Team haben durch Befragungen herausgefunden,
dass natürlich diese Welt der klassischen Musik und auch der Eintritt in diese Welt schon mit sehr vielen Hürden verbunden ist für eben diese Musiker und Musikerinnen, die aus einem Elternhaus kommen, das jetzt nicht in erster Linie musikalisch ist.
Wer nicht früh genug mit der Ausbildung an einem Instrument anfängt, und das gilt für Gesang und Ballett gleichermaßen, hat einen wesentlichen Teil der Übungszeit, die nun einmal nötig ist, verschenkt. Wie findet man die richtige Mentorin, den passenden Lehrer? Wie kann musikalische Frühförderung bei Kindern aussehen? Für das alles ist enormes Insiderwissen nötig. Das betrifft auch das Musikstudium an der Hochschule. Da spielen Namen eine wichtige Rolle, sagt Hartmut Welscher. Wer hat wann mit wem studiert und wurde von wem unterrichtet oder gefördert? Und nicht zuletzt geht es auch darum, wie man über Musik redet.
Gerade wenn es um klassische Musik geht, hat sich auch ein bestimmter Sprachduktus ausgebildet. Wenn man dem nicht folgt, wird man vielleicht dann auch eher auch naserümpfend angesehen.
Man huldigt dem Meisterwerk, bejubelt den Maestro, den großartigen Komponisten für seine einzigartige, ja, Weltklasse-Musik. Einzigartig ist wohl jede Komposition, aber das will man, Achtung, manieriertes Wortspiel, im dichten Nebel dieser Leuchtturm-Rhetorik nicht sehen.
Das erleben wir auch immer jetzt als Magazin, dass Menschen, die eigentlich eine sehr gute oder auch frische, auch sehr eigene Schreibe haben, wenn es dann um klassische Musik geht, eher zurückfallen oder sich beziehen auf eine sehr klassische Art des Ausdrucks, weil es vielleicht so dieses Gefühl gibt, über diese Musik muss man auf eine bestimmte Art und Weise sprechen und der darf man sich nicht mit seiner eigenen Sprache einfach so nähern, sondern es gibt bestimmte Codes, auch sprachliche Codes, die man bestätigen muss.
Sprache überhöht Musik und macht diese zum exklusiven Terrain. Wer das betreten darf, entscheidet nach wie vor zu großen Teilen der eigene sozioökonomische Hintergrund. Und über den gebietet die Macht des Schicksals.
Also ich glaube, dass zum Beispiel es bräuchte viel mehr Quereinsteiger in diese Branche, um auch Formate zu entwickeln, die jetzt wirklich auch mal andere ansprechen und eben nicht nur diese Menschen, die eh schon in dieser Geheimgesellschaft unterwegs sind.
Sicher, die Klassikszene wird vielfältiger, vor allem wenn es um Fragen nach Identität und Gender geht. Das Thema soziale Herkunft spielt aber keine große Rolle in den Debatten. Die Aufstiegsgeschichten von Musikerinnen und Musikern aus dem nicht-akademischen Milieu fehlen noch.